Und ich habe ja mein Aha-Erlebnis mit Jane Goddard gehabt. Die hat mich im Interview gefragt, wenn wir so schlau sind, wie wir immer behaupten, Jane ist ja Schimpansenforscherin, also wenn wir Menschen immer sagen, wir sind die intelligenteste Kreatur auf diesem Planeten, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und das hat mich eigentlich vor 3 Jahren so getriggert und ich dachte, wow, das ist die wichtigste Frage im 21. Jahrhundert. Und deswegen ist meine Stiftung, mein Buch und mein Tun seitdem so ein bisschen die Suche nach einer besseren Antwort.
Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.
Hi, ich bin die Franzi aus der Utopia Redaktion und in der heutigen Folge geht es darum, wie Klima und Gesundheit zusammenhängen, was man für mehr Gesundheit von Erde und Mensch tun kann und was sich ändern muss. Über diese Fragen spreche ich heute mit dem Mediziner, Moderator und Buchautor Eckart von Hirschhausen. Doch bevor wir mit der Folge starten, wollen wir hier noch die Frage der Woche stellen, auf die es wie immer am Ende der Folge eine Antwort gibt, nämlich: Kann man als Einzelner überhaupt etwas gegen den Klimawandel tun? Und bevor wir jetzt in das Gespräch mit Eckart von Hirschhausen einsteigen, hier noch der Hinweis auf den Sponsor der heutigen Folge. Unser Sponsor ist die GLS Bank, die erste und größte nachhaltige Bank Deutschlands, seit 1974. Klimaschutz, gesunde Lebensmittel, Geschlechtergerechtigkeit und saubere Mobilität liegen dir am Herzen? Werde Teil der GLS-Gemeinschaft und entscheide selbst, wo dein Geld wirken soll. Denn ob bio oder billig, regional oder global, Wohnprojekt oder Wohnkonzern, all das kannst du mit deinem Banking bestimmen. Darum braucht mehr nachhaltiges Leben deinen Kontowechsel zur GLS-Genossenschaft. Erfahre alles über die GLS-Bank auf gls.de. Hallo Herr von Hirschhausen, wir freuen uns sehr, dass Sie als Gast im Utopia-Podcast heute dabei sind.
Ja, ich freue mich auch. Ich bin ein großer Fan von Utopia.
Wunderbar, das beruht, glaube ich, auf Gegenseitigkeit. In der heutigen Folge geht es um Nachhaltigkeit und dabei ganz konkret um den Zusammenhang von Klima, Klimawandel und Gesundheit. Und da hänge ich jetzt auch gleich mal meine erste Frage an. Wie hängt denn der Klimawandel und unsere Gesundheit zusammen?
Ganz dicht, ganz eng, ganz elementar. Und das ist auch die Grundidee von meinem Buch gewesen, Mensch, Erde, wir könnten es so schön haben, dass wir die Klimadiskussion für meinen Geschmack viel zu lange sehr abstrakt geführt haben. Wir haben so getan, als wäre eine Klimakrise was für Eisbären und für pazifische Inselstaaten und die Wissenschaftler sind sich ja alle noch nicht einig. Und als Arzt und Wissenschaftsjournalist, Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, ist mir ganz wichtig zu sagen, nee, das ist wirklich die größte Gesundheitsgefahr im 21. Jahrhundert. Und ich glaube eben auch, dass diese Erzählung, dieses Narrativ, diese Verbindung zwischen Klima und Gesundheit, also positiv formuliert, Klimaschutz ist auch immer Gesundheitsschutz, dass das ein echter Gamechanger ist.
Mhm. Sie als Mediziner und Wissenschaftsjournalist sind ja auch Moderator und, wie Sie eben gerade schon gesagt haben, Buchautor und letztlich ja auch so ein bisschen Aktivist, wie Sie im Buch geschrieben haben, wenn man das so formulieren darf.
Nee, ich mag dieses Wort Aktivist nicht, weil was war ich denn dann vorher? War ich ein Passivist oder ein Pazifist oder was auch immer? Nee, Aktivismus klingt ganz schnell so nach Steine werfen und nach sich an Schienen kleben. Ich war schon immer ein politisch denkender Mensch. Ich war mit 17 schon in Wackersdorf am Zaun gegen die Atomenergie unterwegs. Dann ging es so ein bisschen auch über all die Dinge, die man sonst so im Leben tut, ins Hintertreffen, in Vergessenheit. Und durch Fridays for Future wurde ich dann mehr oder minder sanft wieder wachgeküsst und habe mich erinnert, ja stimmt, da war doch noch was. Und dann ging das rapzapp und plötzlich ja bin ich in einer neuen Rolle. Und ich versuche eben an vielen Stellen auch im Gesundheitswesen selber diesen Gedanken von Klimaschutz und Gesundheitsschutz voranzubringen. Und ich bin sehr aktiv, aber vielleicht finden wir über die Länge dieses Utopia-Podcasts noch ein besseres Wort als Aktivist, oder? Was verbinden Sie oder was verbindest du? Wollen wir nicht du sagen?
Unter Aktivisten? Das können wir gerne machen. Ja, unter Aktivisten. Ich finde sowieso, also da gebe ich Ihnen ganz recht, das Wort Aktivist ist immer so ein bisschen negativ konnotiert. Da haben Sie schon das Bild des Steinewerfers und des Zündlers ist da ja immer schnell herbeigezogen. Und ich bin sicher, wir finden eine schönere Formulierung
also
bis zum Ende des
Eckart.
Gesprächs.
Und du bist?
Ich bin die Frenzi, genau.
Frenzi?
Frenzi.
Okay,
Frenzi. Ja, genau. So nennen mich auch meine Freunde häufigerweise.
Das ist ein schöner Name.
Ja, danke schön. Kannst du mir denn erklären, woran man ganz konkret erkennt, dass die eigene Gesundheit vom Klimawandel tatsächlich bedroht ist?
Ja, das geht an ganz, ganz vielen Stellen so. Und eigentlich weiß das auch jeder, wenn man mal diese Verbindung geschlossen hat. Der Killer Nummer eins weltweit ist Luftverschmutzung. Und das hat verschiedene Ursachen. In Ländern des globalen Südens gibt es auch viel Innenraumverschmutzung, dadurch, dass Menschen zum Beispiel offene Feuerstellen haben. Aber bei uns ist maßgeblich die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen, dafür verantwortlich, wie dreckig die Luft ist. Und ich selber spiele gerne Tischtennis, habe eine Tischtennisplatte draußen. Und wir wohnen an einer ziemlich dicht befahrenen Straße. Und immer wenn ich die Platte mit einem Tuch abwische, wenn ich spielen will, ist dieses Tuch schwarz. Und ja, es ist jedes Mal so ein Erschrecken darüber, weil mir klar ist, das ist jetzt nicht nur auf dieser Platte, das ist auch in mir so. Weil wir mit jedem Atemzug natürlich, solange wir fossile Energie erzeugen, Dreck einatmen. Kohleverbrennung ist die dreckigste und gesundheitsschädlichste Art und Weise, überhaupt Energie zu erzeugen. Und da sind wir ja mit die Ersten gewesen, die damit gestartet sind. Und unser Wirtschaftswunder beruht leider auch viel darauf. Und deswegen müssen wir auch die Ersten sein, die damit aufhören. Da kommen wir ja später noch zu, was daraus folgt. Aber die Gesundheit beginnt mit jedem Atemzug. Und wenn man mal sagt, geh doch mal an die frische Luft, dann muss die Luft ja auch frisch sein. Ich hatte gestern eine Moderation auf einer Fachtagung, da ging es um die Frage, ob man eben durch Corona SchülerInnen auch schützen kann vor Infektionen durch Luftreinigungsgeräte. Und da ist mir echt erst klar geworden, dass wir Luft als Lebensmittel, als Lebensgrundlage überhaupt nicht definieren. Also wenn deine Frage war, wo ist diese Verbindung zwischen Klima und Gesundheit, geht es beim Atmen los, dann deswegen habe ich die Buchkapitel auch so genannt, weil ich wollte dieses Riesenfeld irgendwie so einfach strukturieren, wie es geht. Und deswegen ist ein Kapitel Einatmen, Ausatmen. Das nächste Kapitel ist Essen und Verdauen. Ja, Klimakrise heißt für viele Menschen auf diesem Globus Hunger, weil Wasser fehlt, weil Pflanzen nicht wachsen können, wenn es zu heiß ist, weil Menschen idiotisch viel Fleisch essen und damit Futtermittel vernichten, Regenwald vernichten und. Das heißt, auch da ist eine unmittelbare Verbindung zur Gesundheit. Und positiv formuliert, jetzt um mal beim Fleisch zu bleiben, ist ja eine pflanzenbasierte Ernährung mit wenig Fleisch, mit wenig Zucker, mit viel Gemüse ja sowieso das Gesündeste. Das heißt, mir geht auch dieser Verzichtsdiskurs total auf den Keks, weil sich nach der Planetary Health Diet, also nach, gibt es kein gutes deutsches Wort für, aber die Grundidee ist ja sehr einfach, nämlich ist das, was für deinen Körper gut ist und was für die Erde gut ist. Das ist ein Verzicht auf Herzinfarkt und Schlaganfall. Das ist sozusagen in der Welt mit 2 Milliarden Übergewichtigen und 1 Milliarde Hungernden, das ist das Schlauste und Gesündeste, was wir machen könnten, uns pflanzenbasiert zu ernähren. Also wenn man anfängt, die großen Nachhaltigkeitsthemen durchzugehen, dann ist das natürlich auch bei der Verkehrswende so. Wenn du mit dem Fahrrad durch Berlin, meine Heimatstadt, fahren kannst, ohne von einem übermüdeten LKW-Fahrer, ohne Warnsystem beim Rechtsabbiegen übergenietet zu werden, das ist doch gesund für dich selber. Und ich atme lieber, salopp gesagt, die Abgase von 10 Radfahrenden ein als von einem SUV.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also ich finde, das merkt man auch immer, wenn man durch Großstädte geht und sich hinterher die Nase putzt, dann ist das ja relativ dunkel aussehen. Ne?
Ja, also, und das finde ich eben auch wichtig, dass das regelt ja keinen Markt. Ja, im Moment haben wir gerade Regierungsbildung. Mal gucken, wenn die bei der Ausstrahlung des Podcasts schon fertig wären, würde es mich sehr wundern. Aber da prallen ja auch zwei Welten aufeinander. Die einen, die sagen, die FDP sagt immer, ja, das regelt alles der Markt. Wir müssen nur das mit den Zertifikaten endlich mal irgendwie richtig auf die Reihe kriegen. Und das ist Teil davon. Klar, solange die Luft verschmutzen nichts kostet und es billig ist, in Anführungsstrichen, weiter Dinge zu zerstören, die man nicht mehr heil machen kann, dann kann es gar nicht geregelt werden. Und die andere Frage ist eben auch, was ist es uns wert? Ja, also wenn im Wahlkampf immer es darum ging, oh, was kostet es denn das Benzin dann, wenn sie an die Macht kommen, dann ist das die falsche Frage. Die Frage ist doch, was kostet es uns, nichts zu tun? Und was können wir mit keinem Geld der Welt wieder heil machen, wenn bestimmte Tipping Points, wenn Kipppunkte überschritten sind. Und das ist deswegen glaube ich eben auch, dass diese Verbindung zur Gesundheit den Menschen so unmittelbar einleuchtet, weil wir reden viel über das 1,5-Grad-Ziel, ja. Und jeder denkt auch insgeheim, ach komm, 1,5 Grad mehr, das ist doch nicht schlimm. Aber wenn ich mich hinstelle, und damals hatten wir beim globalen Klimastreik auch das Motto 42 Grad gleich 112 ausgerufen, nämlich 42 Grad ist ein medizinischer Notfall, dann brauchst du nur ein Thermometer in die Luft zu halten und die Leute kapieren, aha, jedes Fieberthermometer auf der Erde endet bei 42 Grad, weil mehr hält der Mensch nicht aus. Und wenn du schon 41 Grad hast und dann kommen noch 1,5 Grad dazu, dann bist du tot, fertig. Genau. Und so brauche ich eben in ganz vielen Kontexten diese medizinischen Bilder und Fakten, um die Leute zu überzeugen, wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns.
Genau. Jetzt hast du ja im letzten Sommer unter anderem mal warst du zu Gast bei einer TV-Sendung und hast da dich über das Tempo der Bekämpfung des Klimawandels, glaube ich, etwas geärgert. Da hast du gesagt, er glaubt, dass Wirtschaft wichtiger ist als Gesundheit, kann er mal versuchen, sein Geld zu zählen, während er die Luft anhält. Und hast mit diesem leicht abgewandelten Zitat des US-Wissenschaftlers Guy McPherson ja deutlich Position bezogen. Wie siehst du das denn, dass diese ständige Gier der Menschen nach immer mehr und schneller, höher und weiter überhaupt nicht aufhört, obwohl, wie du ja eben schon gesagt hast, man eigentlich deutlich sehen müsste, was das nach sich zieht.
Ja, ich bin immer erstaunt, welche Ausschnitte dann aus Talkshows dann die Runde machen. Das war bei Maybrit Illner und da wurde ich wirklich sauer. Das war nämlich ein paar Tage nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Und da stellte sich der Ministerpräsident hin und sagte, ja, wir tun auch schon so viel und es hier kommt außerdem gleich die Wasserstofftechnologie um die Ecke. Mhm. Und mir ist echt der Kragen geplatzt angesichts des Leides, was die Menschen da gerade erlebt haben und angesichts der Tatsache, dass wir auch zum ersten Mal in Deutschland Bilder hatten, die kannten wir schon, aber die kannten wir aus den Nachrichten von Bangladesch. Und plötzlich ist das mitten unter uns und mitten in der Region.
Ja, vor der Tür.
Ja, vor der Tür. Und genau. Dann sich hinzustellen und sagen, wir machen da schon so viel und wir sind ja schon voll dabei, da ist mir echt der Kragen geplatzt, da habe ich gesagt, Bullshit, und wurde echt wütend, weil das, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist gerade NRW, was Klimapolitik angeht, extrem kohleversessen und hat sehr viel dafür getan, ihre regenerative Energien nicht nach vorne zu bringen. Aber es geht ja gar nicht um sagen, um Schuldzuweisung, weil das Thema ist größer als eine Partei, es ist auch größer als eine Generation. Und deswegen finde ich diesen positiven Kommunikationsansatz eigentlich viel schöner, darüber zu reden, schaffen wir es gemeinsam, schaffen wir das in einem Konsens darüber, was uns wichtig ist, und dann kann eben Wirtschaftswachstum nicht die Antwort sein.
Genau. Also du hast ja vorhin schon, als du über dein Buch gesprochen hast, auch von deiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen gesprochen, was ich super spannend finde. Und da arbeitest du ja mit einem interdisziplinären Team an Forschern daran, Probleme gemeinsam neu zu denken und sich auch neu zu vernetzen und dabei auch natürlich neue Ideen zu entwickeln. Kannst du uns erklären, was ihr da genau macht oder beziehungsweise an was für Projekten ihr da so arbeitet?
Ja, sehr gerne. Weil das wahrscheinlich viele, die zuhören, auch erlebt haben. Man fängt an, sich für diese Themen zu interessieren, dann liest man sich da ein, dann trifft man andere, die darüber auch nachdenken, und dann denkt man, ach, jetzt müsste ich mich eigentlich engagieren, weil man kriegt das ja auch nicht mehr aus dem Hinterkopf, wenn einem das einmal bewusst wurde. Und irgendwann ist man überfordert. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du für die Sache brennst, aber du kommst so an den Rand des Ausbrennens, ans Burnout. Und das haben ganz viele Menschen, die aktiv werden, schon erlebt. Und ich dachte plötzlich, wenn du was bewirken willst, dann kannst du das nicht sozusagen auf eine Arschbacke. Dann brauchst du dafür mehr als sozusagen deine Freizeit, sondern das muss Hand und Fuß haben. Und ich habe ja tatsächlich mal auch Wissenschaftsjournalismus gelernt, deswegen ist mir auch immer wichtig, sozusagen, was ist die Faktenbasis, aber viel wichtiger, und das ist ja auch meine Profession in der ARD, im WDR, mit den verschiedenen Formaten, das dann so auch zu vermitteln und zu erzählen und Geschichten draus zu machen, dass das hängen bleibt und eben nicht nur den Kopf erreicht, sondern auch das Herz. Und deswegen habe ich die Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen gegründet mit drei Zielen. Nämlich das eine ist wirklich ein neues Narrativ, eine neue Kommunikationsart in diese Diskussion mit einzubringen, die positiv ist, die lösungsorientiert ist, die diesen Gesundheitsaspekt in den Mittelpunkt stellt. Das zweite ist wirklich Netzwerken zwischen den verschiedenen NGOs, zwischen den Ministerien, zwischen den Engagierten, zwischen gesellschaftlichen Gruppen, auch zum Beispiel die Kirchen gehen wir auch ganz gezielt mit an. Weil wir haben keine Zeit, neue Organisationen aufzubauen. Wir müssen die da sind, mit dem Thema vertraut machen. Wir müssen die Priorisierung ändern. Wir reden ganz viel mit Stiftungen. Wie kriegt man da auch irgendwie schnell viel Geld befähigt? Das ist die das ist sozusagen die zweite Dimension. Und das dritte ist auch, dass wir ein paar Forschungsprojekte machen. Wir haben jetzt zum Beispiel mit der Charité, wo ich auch studiert habe und wo ich auch Ehrenmitglied der Fakultät bin, ein Projekt, welche Tropenkrankheiten kommen auf uns zu. Ja, also das ist ja jetzt schon offensichtlich. Utopia sitzt ja in München, da in Bayern. Genau, aber in Baden-Württemberg gibt es jetzt auch die tropische, die asiatische Tigermücke. Es gibt Zecken viel mehr als früher. Warum? Weil die Winter eben nicht mehr so hart und so kalt sind. Deswegen überleben die. Deswegen gibt es die Frühsommer-Meningoenzephalitis, die durch Zecken übertragen wird, jetzt schon im Januar. Ist der Januar Frühsommer? Nee, eigentlich nicht. Das heißt also, ganz viele Dinge verschieben sich gerade auch medizinisch. Und darüber forschen wir dann und veröffentlichen das. Und also wer neugierig ist, die Stiftung gibt es noch nicht lange, aber wir haben echt schon ziemlich viel gewuppt und haben eine Seite, die heißt stiftung-gegm.de. Das ist ein bisschen sperrig, gesunde Erde, gesunde Menschen, GEGM abgekürzt. Und da kann man sich dann schlau machen und vor allen Dingen kann man auch kapieren sozusagen, dass es noch viel mehr auch Profis braucht in dieser Szene und dass sozusagen bei allem, was politischen Willen angeht, dass das eigentlich der größere Hebel ist als privater Konsumverzicht.
Ja, das stimmt. Also was die Infos und die weiterführenden Links angeht, die packen wir unseren HörerInnen auch immer gerne in die Shownotes. Das machen wir da natürlich auch. Weil da, finde ich, kann man sich auch richtig gut einlesen. Das habe ich auch gemacht. Und ich finde das auch total spannend, einfach zu sehen, wie so eine Vernetzung funktionieren kann. Ne? Weil man, wie du schon sagst, einfach gucken kann, dass das, was schon da ist, die Projekte, die Menschen, die Stiftungen, die einfach schon arbeiten, bestmöglichst miteinander kombiniert, verknüpft und auf einen gemeinsamen Weg bringt. Und da ist jetzt auch, knüpft jetzt auch direkt meine nächste Frage an. Du hast das ja auch schon erwähnt, die Bundestagswahl ist ja gerade mal ein paar Tage her. Und ich glaube schon, dass viele Menschen darauf setzen, dass jetzt endlich hinsichtlich des Klimawandels was passiert und es vorwärts geht. Glaubst du denn, dass die neue Bundesregierung, wenn sie denn dann endlich mal, oder was heißt endlich, aber wenn sie sich dann mal gebildet hat, die Erwartungen der Menschen, die sie dann letztendlich ja auch gewählt haben, erfüllen kann?
Weißt du schon mehr?
Man weiß es nicht genau. Leider nein, sonst würde ich es wahrscheinlich hier exklusiv verraten. Das
ist der sehr spekulative Teil dieses Podcasts. Ja, aber nee, ich sag jetzt mal, das klingt jetzt nicht so charmant, aber es wird Enttäuschungen geben müssen. Und das Dilemma ja auch von Parteien, die den Klimaschutz deutlicher auf der Agenda haben als andere, um es mal freundlich zu sagen, ist natürlich, dass die Radikalität, und da hat das Wuppertal-Institut und Fridays hat es ja auch überall im Vorfeld schon gepostet, gesagt, keins der Parteienprogramme reicht, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und das Dilemma von Politik, was ja in diesem Vierjahresrhythmus immer bedeutet, ich muss so populär sein, dass ich beim nächsten Mal wiedergewählt werde, ist ja, dass die Dinge, die anstehen, nicht besonders populär sind und nicht sexy und erstmal für uns erstmal ein unruhiges Jahrzehnt ansteht. Aber das muss sein. Und da, glaube ich, ist die Bevölkerung auch weiter als viele PolitikerInnen. Und ich nenne mal zwei Beispiele, die aus meinem Gesundheitsbereich kommen. Als die Gurtpflicht eingeführt wurde, da gab es wahnsinnig Proteste. das ist eine Freiheitsberaubung und so weiter und so fort. Es hat unglaublich viel Menschenleben gerettet, ja. Im Nachhinein waren alle froh, dass das einfach per Gesetz verabschiedet wurde. Als Rauchen in Kneipen verboten wurde, da gab es wahnsinnigen Aufschrei, das wird der Tod der Gastronomie, Rauchen macht es erst gemütlich und. Die Gastronomie ist durch Corona in Gefahr, aber nicht durch Nichtrauchergesetze. Und selbst die Raucher und Raucherinnen wollen das ja nicht mehr zurückdrehen. Das heißt, was wir oft unterschätzen, ist die Psychologie des Menschen. Und da habe ich mich in einem früheren Buch Glück kommt selten allein ja viel mit positiver Psychologie beschäftigt. Wir sind auf eine kuriose Art unfähig, unsere eigenen Gefühle vorherzusagen. Wir denken immer, wenn das und das passiert, werde ich mich so und so fühlen. Und meistens liegen wir damit total falsch. Und die wichtigste Erkenntnis ist, Menschen sind lernfähig, sie können uns gewöhnen an Dinge und meistens schneller, als wir das selber uns zugetraut hätten. Und das dritte schlagende Beispiel ist FCKWs. Was bist du für ein Jahrgang, Franzi? Das ist ein bisschen untermann.
80.
Als Arzt darf man sowas fragen.
Ja, klar darf man sowas fragen.
Mit 4 Jahren warst du dann, als das Montreal-Abkommen geschlossen wurde zu FCKWs weltweit. Und das waren für mich eine der triumphalsten Beispiele, wie wissenschaftliche Erkenntnisse, nämlich dass dieses Treibhausgas aus den Kühlschränken und aus den Spraydosen unser Ozonloch und damit unser aller Schutzschild gegen böse Strahlung aus dem Weltraum zerstört, dann hat man gesagt, nee, das stellen wir jetzt einfach nicht mehr her, fertig. Und da wurde nicht versucht, probier doch mal ein bisschen weniger Haarspray zu nehmen, du, das ist nicht so gut für die Umwelt. Das hätte nichts gebracht, ja. Und deswegen mag ich auch dieses Wort, die Grünen sind die Verzichtspartei, nicht? Und ich hatte neulich auch die Gelegenheit, ich mache für keine Partei Werbung, aber für ein Thema, nämlich Klima und Gesundheit sozusagen nach vorne zu stellen in der Priorisierung. Da hatte ich auch eine Veranstaltung mit Annalena Baerbock. Und da sagte ich, Mensch, mach das doch mit Selbstbewusstsein und Humor, ja. Sag doch, ihr seid die Verzichtspartei. Ich verzichte gerne auf schlechte Luft. Ich verzichte gerne auf Herzinfarkt und Schlaganfall durch eine Fehlernährung, ja. Also eine pflanzenbasierte Ernährung ist kein Verzicht, sondern es ist ein Gewinn an Lebensqualität und man verzichtet auf Herzinfarkt und Schlaganfall. Also man könnte auch dieses Verzichts- und Verbot-Thema mal irgendwie mit Humor angehen, statt immer nur
oder
so
einfach umdrehen.
Ja, oder umdrehen, ja. Zu sagen, Leute, alle vernünftigen Gesellschaften, alle, jeder Kindergarten gibt sich erstmal ein paar Spielregeln. Und das macht Sinn. Und dann geht es allen besser. Ja, also das so umzudrehen, da hätte ich Lust zu, dass wir viele von diesen ideologisch überfrachteten Kampfbegriffen endlich mal entstauben und sagen, ey, was wollen wir denn? In welche Welt wollen wir denn hin? Und deswegen bin ich auch Fan von der Agenda 2030, von den Sustainable Development Goals, weil ich es großartig finde, das Pariser Klimaabkommen, aber im gleichen Jahr 2015 wurde ja auch verabschiedet, dass wir 2030 eine andere Welt haben könnten, wenn wir wollen.
Ja. Ja, ich glaube, da ist es, also wenn wir wollen, da schließe ich auch gleich mal meine nächste Frage an. Und wenn man die Hand auf sein nachhaltiges Herz mal legt, fragen sich ja viele Menschen auch, wo fängt man denn an, wenn man ein nachhaltigeres oder klimabewussteres Leben leben möchte und wo hört man auf? Und viele sagen, muss man jetzt gleich von 0 auf 100 alles umkrempeln und muss man alles anders machen oder geht es nicht auch in kleinen Schritten? Also vor allem, wenn man sich die gestressten Menschen von heute vorstellt, bei denen es ja am besten alles easy und möglichst leicht funktionieren soll und keinen großen Aufwand bedeuten soll. Siehst du denn da eine Möglichkeit, mit kleinen Tipps in den Alltag zu schaffen?
Na, also wenn einer das Expertenwissen hat für Tipps, dann ist das utopia.de.
Natürlich.
Da gucke ich selber immer gerne. Und da seid ihr ja Weltmeister drin und deswegen auch überall verlinkt und empfohlen, auch in Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Also die Sachen, die wirklich was bringen, logischerweise sind weniger Fleisch, weniger Fliegen, Ökostrom beziehen, eine Geldanlage zu haben, die auf einem vernünftigen Wege mit einer vernünftigen Bank keine fossile Energie unterstützt und. Das wissen, glaube ich, alle, die hören. Aber was wir oft unterschätzen, ist, dass wir das weitererzählen und dass wir auch andere Leute da drauf bringen können. Also wir haben ja Hörerinnen und Hörer von verschiedenen Generationen. Und ich habe vor der Wahl Enkelkinderbriefe unterstützt. Das war die Idee, dass die deutsche Gesellschaft dreimal mehr Menschen über 60 mit Wahlrecht hat als Menschen unter 30. Also, und dann sagte ich ja, wer jetzt 16 ist und nicht wählen darf, der hat ja vielleicht eine Oma und einen Opa, die wählen dürfen. Sprecht doch mal mit denen darüber, was für die nächste Generation wichtig ist. Und diese Idee finde ich total super, nämlich wirklich in den Familien mehr darüber zu reden. Sag mal, Oma, du hast mir doch mal erzählt, dass du irgendwie so ein Sparbuch angelegt hast für uns, wenn wir mal groß sind. Wo liegt denn das? Zu welchen Bedingungen liegt denn das da? Und also solche Dialoge finden selten statt. Und da, glaube ich, braucht es eine neue Normalität, dass man auch Menschen darüber darauf ansprechen kann, auch im Umfeld, ja. Und das hat einen Riesenhebel, weil viele mögen keine politischen Auseinandersetzungen, denen ist das alles irgendwie zu aufgeladen. Aber wenn deine Enkelin dich fragt, sag mal, Oma, hast mal drüber nachgedacht, brauchst du denn dieses ganze Haus jetzt, wo die Kinder schon seit Jahrzehnten ausgezogen sind, wirklich nur für dich? Könnten da nicht drei Studentinnen wohnen und du machst eine kleine Mehrgenerationen-WG da draus und wenn ich dich besuchen komme und so. Also das sind Sachen, wo wirklich viel Hebel drin ist. Und das andere ist wirklich den Mund aufmachen und so wie wir das jetzt auch tun und Mund aufmachen, idealerweise vorher schlau machen und dann den Mund aufmachen, aber hauptsächlich man hört auf sozusagen die Schuld bei sich zu suchen und erstmal den Jutebeutel über den Kopf zu ziehen. Sondern geht raus, werdet aktiv, kriegt den Arsch hoch, überlegt, wo ist euer persönlicher Hebel? Wen kennt ihr, der was bewegen kann? Also in meinem Buch hinten drin, ich weiß nicht, ob du es bis zum Schluss geschafft hast, ist eine Challenge und die heißt, wen bewegst du, der mehr bewegen kann als du? Und wenn so viele Leute sich immer so hilflos fühlen, ist das beste Gegengift, sich klarzumachen, jeder ist mit jedem auf diesem Globus über 6 Stationen irgendwie in Kontakt, bekannt, verwandt oder eben per E-Mail oder per irgendwie, der kennt wen, den ich nicht kenne, aber der kennt wieder den und so weiter. Die Macht ist ja in diesen Netzwerken. Das heißt, also wenn viele Leute, die das jetzt hören, sich überlegen, wen kenne ich denn, geht doch mal in euer Adressbuch, geht mal in eure Erinnerung, mit wem wart ihr vielleicht in der Schule? Wer ist jetzt irgendwo wichtig? Sei es als jemand, der Themen in die Medien bringen kann. Sei es jemand, der über Geldentscheidungen mitbestimmt. Sei es eine Frau oder ein Mann, der eine große Firma hat und die auch oder eine Stiftung oder eine Kirchengemeinde oder ein Freundeskreis oder Rotarier oder Lions oder. Und von mir auch der Kaninchenzüchterverein, dass die sich auch darüber stark machen, müssen denn Hunde mit Kaninchenfleisch gefüttert werden oder können die nicht auch vegetarisch ernährt werden, ja? Also, wenn man mal drüber nachspinnt, hat jeder irgendwo einen Hebel, der bisher noch nicht gezogen wurde.
Das stimmt.
Was wäre das bei dir, Franzi? So. Wer fällt dir ein, wenn ich so rede?
Auch ich kenne Leute, die zum Beispiel im Stadtrat sitzen oder ich kenne Leute, die Lehrer sind, ja. Weil ich immer finde, dass wenn du Kindern von klein auf beibringen kannst, wie sie nachhaltig oder einfach ein bewussteres Leben führen können und achtsamer mit der Umwelt und sich selber umgehen können, hast du schon sehr viel gewonnen. Und das ist für mich auch mit das Wichtigste, was man machen kann, dass das eben bei den Kindern schon anfängt und nicht im Gymnasium, sondern vielleicht schon im Kindergarten und dann folgend in der Schule, dass man einfach... Ja, Kindern beibringt, die Augen zu öffnen.
Total, aber das hat natürlich auch eine bestimmte Latenz. Das braucht eine Zeit, bis das wirksam ist.
Na klar.
Und ich habe mein Aha-Erlebnis mit Jane Goddard gehabt. Die hat mich im Interview gefragt, wenn wir so schlau sind, wie wir immer behaupten, Jane ist ja Schimpansenforscherin, also wenn wir Menschen immer sagen, wir sind die intelligenteste Kreatur auf diesem Planeten, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und das hat mich eigentlich vor 3 Jahren so getriggert und ich dachte, wow, das ist die wichtigste Frage im 21. Jahrhundert. Und deswegen ist meine Stiftung, mein Buch und mein Tun seitdem so ein bisschen die Suche nach einer besseren Antwort. Und Jane hat mich total berührt, als sie erzählte, wie sie mit diesem Programm Roots and Shoots, also Sprösslinge und Wurzeln, seit über 40 Jahren eben in Schulen auch ist. Und die sagt, jetzt komme ich in ein Land und da sprechen mich erwachsene Menschen an und sagen, ich war übrigens in ihrem Roots and Shoots Programm und jetzt bin ich im Umweltministerium oder ich bin Lehrerin geworden und bringe das der nächsten Generation bei und so weiter. Und da kriege ich Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Aber der Haken ist, das dauert. Und weil wir jetzt wirklich nur noch fucking 10 Jahre Zeit haben, diese Transformation auf den Weg zu bringen Richtung Reduktion von Treibhausgasen, können wir über die Kinder zwar anfangen, aber wir müssen die Kinder animieren, auch ihre Eltern zu fragen, sag mal, braucht es diese Kreuzfahrtschiffreise, Oma? Braucht es dieses klar. SUV? Müssen wir so oft Fleisch essen? Und so weiter. Und da sind die Kinder sozusagen noch wirksamer, als bis die selber an der Macht sind, in Anführungsstrichen, wenn die ihre Stimme erheben und die Erwachsenen auf den Prüfstand stellen.
Ja. Wie ist es denn bei dir? Also, worauf achtest du denn ganz privat, wenn ich das frage, auf was für Dinge achtest du im Alltag für ein nachhaltigeres Leben? Also du hast ja vorhin schon gesagt, dass du wahrscheinlich in Berlin auch selber gerne Radl fährst. Ich nehme mal an, du hast wahrscheinlich jetzt auch kein Auto, womit du durch die Gegend düst. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, hey, das mache ich auch ganz bewusst, einfach im Hinblick auf ein eigenes, nachhaltigeres Leben?
Also ich will überhaupt nicht frömmer erscheinen, als ich bin. Ich hab noch ein Auto. Ich bin tatsächlich in der Hauptstadt maßgeblich mit Öffis unterwegs und mit dem Fahrrad. Aber ich bin auch auf Tour. Dafür habe ich so einen VW-Bus, so einen Tourbus. Ich fahre die langen Strecken immer mit der Bahn und dann habe ich einen Tourbegleiter. Und dann gibt es viele Orte. Wer mich mal live erleben will, herzlich willkommen. Live ist noch viel schöner als Podcast, weil dann sieht man mich noch und dann ist noch ein Musiker dabei und dann können wir noch zusammen singen und viel Spaß haben. Also hirschhausen.com, da sind die Tourtermine. Also da geht's manchmal nicht ohne Auto. Das gibt einen Riesenunterschied zwischen Menschen im städtischen und Menschen im ländlichen Raum. Da sollte man auch nicht alle Ideen, die man sozusagen mit dem Lastenrad praktisch findet, auf alle im ländlichen Raum übertragen. Was ich tatsächlich geändert habe, ist, ich esse sehr wenig Fleisch nur noch. Ich bin aber kein Vegetarier, ich bin auch kein Veganer. Aber ich finde diese Idee von was wir dieser Erde antun und uns selber antun und den Tieren mit Fleischkonsum, je länger ich drüber nachdenke, umso perverser. Ich wäre dafür, eine riesen Grillparty zu veranstalten, möglichst noch in diesem Jahr, vielleicht zu Silvester, statt Böller, Burger. Und dann werden alle Nutztiere auf diesem Planeten einfach mal gegessen. Und dann ernähren wir uns ab 1. Januar alle pflanzenbasiert. Das würde einen riesen Vorteil bringen für die Welternährung und für jeden Einzelnen. Und natürlich gibt es ein paar Regionen der Erde, wo nur Gras wächst. Da braucht man einen Wiederkäuer zwischen dem Gras und uns. Aber es gibt maßgeblich Tiere, die gemästet werden mit Essen, was Menschen selber essen könnten. Mit Mais, mit Soja. Und jeder, der kauen kann, braucht keinen Wiederkäuer zwischen dem Getreide und sich.
Das stimmt. Vor allem würde es ja auch schon reichen, wenn man, wie du vorhin schon sagst, wenn man einfach bewusst weniger Fleisch isst. Früher erinnere ich mich noch dran, gab es halt einmal in der Woche Fleisch und einmal in der Woche Fisch und das war's. Und den Rest der Woche hat man sich vegetarisch ernährt. Und damals hat man sich darüber aber gar keine Gedanken gemacht, dass man sagt, okay, ich esse jetzt 5 von 7 Tagen einfach nur Pflanzen. Finde ich das irgendwie gut? Sondern man hat es einfach gemacht, es hat geschmeckt und es hat einem nichts gefehlt.
Total, ne? Das finde ich ganz wichtig. Ich habe noch einen Gesetzesvorschlag, weil du ja vorhin fragtest, was soll die neue Regierung machen. Ich habe 2 Gesetzesvorschläge. Das eine wäre, dass es ab sofort im Supermarkt zu jedem Kilo Fleisch einen 20 Liter Eimer Gülle mit dazu gibt. Und dann sagt die Kassiererin oder der Kassierer, das haben sie mit erzeugt, das haben sie mit gekauft, das gehört jetzt hier im Doppelback zusammen. Brauchen sie Deckel oder geht das so mit? Viel Spaß beim Grillen. In der Sekunde, wo du dir nämlich bewusster wirst, was du damit anrichtest und das sozusagen ungefähr Pi mal Daumen 20 Liter Gülle pro Kilo Fleisch mit anfallen, dann würdest du auch anders damit umgehen. Dann ist es was Besonderes. Und das zweite Gesetz wäre 25 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit für SUVs. Dann haben die Leute, die im Gelände tatsächlich auf den Geländewagen angewiesen sind, die hätten einen und alle anderen würden wieder die Straße freimachen. Also das sind Wege, wie man regulatorisch relativ schnell dicke Bretter bohren könnte.
Ich habe ja tatsächlicherweise, wenn ich mir diese Idee mit dem Gülleimer vorstelle, es hat halt nun nicht auch nicht jeder einen so großen Rosengarten, dass er die Gülle gerecht verteilen kann. Ne?
Und ja, im Schlafzimmer da, willst du die auch nicht haben.
Ja, nee, die willst du da keinesfalls stehen haben. Das stimmt allerdings. Die Idee mit den SUVs habe ich vor kurzem auch gelesen. Und wie gesagt, also ich...
Da habe ich echt, als ich das mal bei Maischberg gesagt habe, habe ich echt Shitstorm gekriegt. Das war nicht lustig. Also damit trittst du echt Leuten auf den Schlips. Aber ich möchte nochmal anknüpfen an das, was du gesagt hast, Franzi, darüber, was anderen Generationen für selbstverständlich vorkam. Einer meiner Lieblingstexte in dem Buch Mensch Erde ist über meinen Vater. Und der heißt Der nachhaltigste Turnschuh der Welt. Und die Grundidee kam mir, als ich mal bei einer Preisverleihung war und vor mir war so ein Typ von Adidas und der hat sich da selbst beweihräuchert, wie nachhaltig Adidas jetzt Recycling-Plastik in Turnschuhen verbaut. Und ich konnte nicht anders, als ich dann ans Mikro durfte, die Geschichte von meinem Vater zu erzählen. Weil der hatte immer nur ein paar Turnschuhe. Und ein paar Adidas-Rekord, so hellblaue mit weißen Streifen über Jahrzehnte. Nun war der auch kein Spitzensportler, das muss man fairerweise auch sagen. Der hat die jetzt auch nicht wahnsinnig strapaziert. Aber es wäre ihm im Leben nicht eingefallen, ein zweites Paar zu kaufen, solange er eins hat. Und das ist für mich so das Symbol. Der ist halt Jahrgang 35, der hat Flucht erlebt, der hat Krieg erlebt, der hat gehungert, der ist barfuß zur Schule gegangen, weil die kein Geld hatten für Schuhe. Und die guten Schuhe hat man sich für den Heiligen Sonntag aufgespart. Und diese Generation hat Nachhaltigkeit zwangsläufig gelebt, hat aber oft sozusagen das Gefühl von Genügsamkeit, um das positiv zu nennen, ein Leben lang beibehalten. Und ich habe ein sehr spannendes Interview gehabt, es war im letzten Stern, mit Annette Kehnel. Sagt dir die was?
Ja.
Das ist diese Mittelalter-Historikerin aus Mannheim und die hat ein geiles Buch geschrieben. Das heißt, wir konnten schon mal anders. Und da erzählt sie, wie im Mittelalter zum Beispiel das Reparieren von Kleidung total selbstverständlich war. Da brauchte man weder Kleiderkreise noch Vintage dafür. Es war total klar, dass du irgendwie einen Pulli hast und eine Hose ich fand die Idee super. Die hat nämlich geguckt im Steuerverzeichnis, was für Berufsgruppen gab es denn damals? Und sie sagte, ein Drittel der Berufe hatten damit zu tun, dass Dinge repariert wurden. Und wenn dir klar ist, dass das sozusagen eine Kunst war, Dinge lange zu erhalten in ihrer Funktion und wenn die Kleider gar nichts mehr taugten, dann hat man Papier draus gemacht. Also deswegen gibt es so wenig mittelalterliche Kleidung, weil das alles in Büchern sozusagen endgelagert wurde. Aber das ganz viel von diesen Ideen, die wir heute so feiern als wahnsinnig fortschrittlich, die sind omelalt. Und deswegen fand ich das total erhellend zu sagen, wann haben wir eigentlich angefangen mit diesem Konsumwahn und mit dieser Idee, dass wir jede Saison irgendwie 5 Paar neue Turnschuhe brauchen, weil gerade neue Farben und neue Streifen und neue Nachhaltigkeitslabel angesagt sind.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Jetzt hast du das ja vorhin schon angesprochen mit Fridays for Future, die für eine bessere Zukunft für Klima und Mensch kämpfen. Welchen Rat würdest du denn den HörerInnen geben, wenn sie sagen, sie möchten auf ihre Gesundheit achten und gleichzeitig das Klima oder, sagen wir mal, die ganze Erde beschützen möchten?
Du stellst ja Fragen.
Ja.
Weltrettung in 30 Sekunden. Aber bitte nicht länger werden, Herr von der Schau. Also, was ist der wichtigste Rat? Ist, dass wir alle brauchen. Dass jeder Beitrag zählt, dass wir um jede Tonne vermiedenes CO2 kämpfen können, dass wir um jedes Zehntelgrad verhinderte Erderwärmung kämpfen müssen. Und dass wir immer wieder uns auch gegenseitig Mut machen müssen, dass dieser Kampf zwar nicht besonders aussichtsreich im Sinne von schnellen Erfolgen ist, aber viel schlimmer finde ich die Vorstellung, dass wir uns 2030 oder 2050 dann in die Augen schauen und sagen, ey, wir hätten das verändern können und wir haben es nicht getan. Das fände ich viel schlimmer.
Ja, das stimmt. Du hast ja mal gesagt, Lachen ist die beste Medizin. Wenn du jetzt einen Wunsch für ein besseres Leben frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Dass wir den Wert vom Lachen, von Musik machen, von gute Bücher lesen, von schöne Gespräche führen, dass wir das wiederentdecken. Und dass das alles Dinge sind, die nicht wahnsinnig viel Ressourcen brauchen. Und ich bin mit Harald Lesch befreundet, den ich großartig finde in seinem Engagement, auch als Physiker und als Mensch in der Öffentlichkeit und im ZDF. Und wo er geht und steht, auch diese Themen zu verknüpfen. Und das ist ein Beispiel, weil wir haben uns mal vor 3 Jahren getroffen und dann erzählte ich ihm von dieser Verbindung zu Gesundheitsthemen und dann habe ich ihm einen Menschen vorgestellt in München, der Martin Herrmann, der die Allianz Klimawandel und Gesundheit macht und seitdem sind die befreundet und Harald hat dieses Narrativ und diese Geschichten von den Gesundheitsgefahren voll in seine Vorträge aufgenommen und so. Also es passiert gerade unheimlich viel Positives. Also das möchte ich auch mal an der Stelle sagen. Seit ich mich für dieses Thema interessiere, finde ich total viele neue Leute toll. Möchte ich einfach mal loswerden. Das wirst du wahrscheinlich auch kennen, aber wenn jetzt alle denken, oh, wo ist meine Stelle und wo ist mein Hebel und was kann ich denn tun, möchte ich euch allen Mut machen. Also ich hatte auch von vielen Dingen überhaupt keine Ahnung, habe es immer noch nicht. Also das ist so komplex und so groß und so endlos. Das habe ich auch beim Zusammenschreiben gemerkt. Das Ding hat jetzt über 500 Seiten und ich hatte über 1000 geschrieben und das ist schon die Hälfte von dem. Und es gibt Leute, die haben sich mit irgendeinem Thema Jahrzehnte beschäftigt und die möchte ich auch mal feiern. Ja, also ich habe Jane Goddard erwähnt, ich möchte Ernst Ulrich von Weizsäcker erwähnen, ich möchte Michael Suko erwähnen, der Moorforscher, der letzte Umweltminister der DDR, der dafür gesorgt hat, dass aus den russischen Militärgebieten dann Naturschutzreservate, Biosphärenreservate wurden. Genialer Schachzug, ja. Sozusagen einem historischen Moment dafür zu sorgen, dass das eben der Natur behalten bleibt. Und der hat sich ein Leben lang auch mit Mooren beschäftigt. Und dann triffst du so jemand und der inspiriert dich. Und jetzt habe ich selber eine kleine Moorfläche in Niedersachsen gekauft, um einfach dann darfst du sozusagen offiziell auch mitreden. Und das sind alles Menschen, die total gerne ihr Wissen teilen. Und das wirst du auch wahrscheinlich mit anderen hier im Podcast erlebt haben. Menschen, die sich da drauf eingelassen haben, das zu einer Priorität in ihrem Leben zu machen, die kommen ganz schnell dahinter, dass es nicht mehr dieses, das war aber meine Idee, nee, aber der steht jetzt öffentlich besser da als du und so weiter. Das ist alles Kindergarten, das braucht alles nicht mehr. Es braucht jetzt echt, sagen, Konsens und die Gesellschaft driftet auseinander. Das heißt, Mund aufmachen, schlau machen, vernetzen, aktiv werden, politischer werden, politischen Druck erhöhen, egal wer regiert und auch internationaler denken, weil einem CO2-Molekül in der Atmosphäre ist es völlig egal, aus welchem Land es kam. Es überhitzt uns. Und einem Virus wie Corona ist es auch egal, ob du Mensch bist oder Tier, ob du diesen Pass hast oder den, ob du versichert bist oder nicht. Und ich glaube, dass eigentlich diese Corona-Krise und ich habe den Slogan auf dem Buch 3 Krisen zum Preis von 2, weil ich die Pandemie, das Artensterben und die Klimakrise gemeinsam versuche zu beleuchten und miteinander in Verbindung zu bringen, dass wir alle so dieses Gefühl von, oh, ich kann jetzt nicht mehr und das jetzt nicht das auch noch und dann liest du wieder Nachrichten und dann ist dieser Gletscher schon wieder weg und die bis 2030 ist die Arktis eisfrei und der Regenwald gibt inzwischen im Amazonas mehr CO2 ab, als er bindet. Also du kannst jeden Tag Horrornachrichten lesen oder du kannst auch merken, dass immer mehr Menschen sich daran beteiligen wollen, dass immer mehr aufwachen, dass Leute, die sich lange dafür gar nicht interessiert haben, plötzlich sagen, da ist was dran. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Es gibt Tipping Points, es gibt Kipppunkte im Erdsystem und es gibt eben Kipppunkte im Sozialen. Und da habe ich so wirklich die tiefe Hoffnung, dass 2021 das Wendejahr ist im Rückblick. Warum? Weil wir plötzlich das Bundesverfassungsgericht hatten, was sagt, die Freiheitsgrade der Kinder, die heute geboren sind, die müssen unser politisches Handeln leiten. Wir haben die Ahrtal-Katastrophe, wir haben 3 trockene Dürrejahre auch in Deutschland erlebt, mit 20.000 Hitzetoten im Jahr 2018 zum Beispiel. Also eine Vielzahl von den Menschen, die durch Flut umkommen. Man darf keine Menschenleben miteinander vergleichen, aber wir erkennen endlich, dass die Klimakrise eben nichts Abstraktes ist, sondern was ganz Konkretes. Und daraus können wir Verzweiflung oder wir können Mut und Wut und Aktion daraus ziehen. Und da schließt sich ja der Kreis. Vielleicht sind wir beide doch Aktivistinnen. Ohne dass
ja,
wir...
Dann hab ich
wir haben immer noch kein gutes Wort, Franzi.
Na, ich hätte eins, also zum Abschluss, das habe ich mir extra zum Schluss aufgehoben, weil mir ist nämlich während unseres Gesprächs ein schönes Wort Schieß eingefallen. Los. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt, aber ich finde, warum sollte man aus Aktivist und Engagement nicht den Engagist machen? Dann engagiert man sich und ist aktivistisch unterwegs und ich finde, wie du eben schon gesagt hast, man kann sich natürlich verzweifelt abwenden, mir geht es auch oft genug so, wenn ich morgens in die Nachrichten gucke, denke ich mir so, okay, ich will das einfach alles nicht hören, aber A, es ist wichtig, sich dem Ganzen zu stellen und B, hat man immer die Wahl zu sagen, ich gucke auf die positiven Dinge und es ist einfach, wie du schon sagst, so, dass viele, viele Leute im Kleinen, im Großen mit Projekten anfangen und sich engagieren, weil sie eben was tun wollen und da muss ich sagen, bei aller Misere, in der wir stecken, es ist, also ich finde, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist für mich einfach immer so dieses Ding, wo ich denke, aufgeben gibt's nicht und wir machen jetzt einfach weiter und wir kommen so weit, wie wir kommen. Aber von vornherein zu sagen, wir machen lieber nichts, das kommt einfach nicht in Frage und ich finde, das sollte auch nicht in Frage kommen.
Also dann danke ich dir für diese Inspiration, Kollegin Engagistin.
Ja, genau.
Oder Arschhochkrieger. Da steckt auch ein Krieger oder Kriegerin des Lichts drin. Das finde ich. Also ich finde eine Arschhochkriegerin des Lichts. Das könnte auch noch die Langform von Engagistin sein.
Das finde ich, hört sich auch nicht schlecht an. Nehme ich auch. Ist gekauft.
Mal gucken, ob das die Runde macht. Danke dir.
Genau. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch und freue mich sehr, dass du in der heutigen Folge mit dabei warst.
War mir eine Freude.
Lachs aus Möhren? Socken aus CO2, Strom aus Brot oder Reiniger aus Rote Beete? Klingt irre, oder? Ist aber möglich. Wie das genau funktionieren kann, präsentiert dir in der heutigen Folge die ZDF-Doku-Reihe Plan B. Plan B deckt eine große Bandbreite an gesellschaftlichen Themen ab und zeigt euch, wie Dinge unseres Lebens anders gedacht und vor allem anders gemacht werden können. Mit Fokus auf Lösungen und Alternativen im Alltag ist da von Nachhaltigkeit über Soziales bis hin zu Ernährung, Umwelt, Klima oder Technik alles dabei. Schaut dazu einfach mal in der ZDF-Mediathek rein, wenn ihr mögt, und lasst euch inspirieren. Weitere Infos zu Plan B findet ihr auch auf der Website unter planb.zdf.de.
Ja, und das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Bevor wir für heute abschalten, hier aber noch die Antwort auf die Frage vom Beginn der Folge, nämlich, kann man als Einzelner überhaupt etwas gegen den Klimawandel tun? Um was geht's beim Klimaschutz, fragst du dich jetzt vielleicht? Naja, der Klimaschutz ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit und drängender denn je, wie wir auch im Interview vorhin gehört haben. Das globale Klimasystem ist kompliziert und vielen Einflüssen ausgesetzt. Vor allem Treibhausgase wie Kohlenstoffdioxid, CO2 oder Methan, aber auch Lachgas und fluorierte Gase verändern das Weltklima. Denn klar ist es, dass das Klima selbst keinen Schaden nimmt, aber es verändert sich. Und zwar so, dass es uns Menschen schadet und vor allem der Natur, in der wir leben. Und wir leben ja nur deswegen auf der Erde, weil das lebensfreundliche Klima uns das bis jetzt erlaubt hat. Jetzt fragst du dich vielleicht, was kann ich denn tun? Naja, Klimaschutz bedeutet vor allem, dass jeder Einzelne aktiv Maßnahmen einleiten kann, um eben etwas zu tun, was gut fürs Klima ist. Jetzt denkst du vielleicht, ja, aber wie soll ich denn das machen? Ich bin ja allein und mein Verhalten, das macht doch alles keinen großen Unterschied. Irrtum, jeder kann was tun. Deswegen haben wir hier ein paar Tipps, mit denen es klappt. Tipp Nummer 1. Weniger verschwenden und zum Beispiel Brot vom Vortag kaufen. Das könnt ihr inzwischen in echt vielen Bäckereien einfach auch auf Nachfrage hin und viele bieten schon von sich aus Brot vom Vortag an, was gleichzeitig auch noch ein bisschen weniger kostet. Weniger verschwenden bremst nämlich den Klimawandel. Unser ökologischer CO2-Fußabdruck ist auch deshalb so hoch, weil wir uns sehr verschwenderisch verhalten und zwar echt mit allem. Eine Studie fand heraus, dass die Lebensmittelverschwendung den Klimawandel richtiggehend anheizt. Und auch unsere Verschwendung durch Einwegprodukte oder absurde Plastikverpackungen befeuern den ganzen Klimawandel noch. Tipp Nummer 2. Produkte gemeinsam oder mehrfach nutzen. Also würden wir nämlich nur jedes zweite Produkt mit unseren Nachbarn, unserer Familie oder unseren Freunden teilen oder es vielleicht gebraucht kaufen und nur bei Bedarf Technik mieten oder mehr Dinge reparieren lassen, ließen sich die Emissionen halbieren, was ich schon enorm finde. Tipp Nummer 3. Kaufe regional und saisonal. Als grobe Daumenregel kannst du dir merken, 1 Kilogramm Obst und Gemüse aus Übersee verursacht rund 10 Kilogramm CO2-Emissionen. Lebensmittel aus beheiztem Treibhausanbau verursachen im Durchschnitt 10-mal so viel Emissionen wie die aus Freilandproduktion. Ergo gilt für den Klimaschutz. Regionales Gemüse aus saisonalem Freilandanbau ist besser fürs Klima. Und um zu sehen, wann welches Gemüse oder Obst Saison hat, könnt ihr in unserem Utopia-Saisonkalender nachschauen. Den Link dazu packen wir euch wie alle anderen auch in die Shownotes. Tipp Nummer 4. Fahr einfach öffentlich. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, spart nämlich pro Person jährlich bis zu 2,5 Tonnen CO2. Zugleich fährst du natürlich mit Bus, Fernbus, Tram und Co. effizienter, weil sie mehr Menschen gleichzeitig transportieren können und das mit einem wesentlich geringeren Energieaufwand. Unser 5. Tipp. Spare Strom, indem du beispielsweise deine Geräte nicht auf Standby laufen lässt, du sie ganz ausschaltest, wenn du verreist oder wirklich nur anschaltest, wenn du sie nutzt. Auch LED-Glühbirnen zu verwenden hilft. Die Energiesparlampen benötigen nämlich nur ein Fünftel der Energie einer herkömmlichen Glühbirne und haben eine weitaus längere Lebensdauer. Hier hilft auch der Wechsel zu einem Ökostromanbieter. Es kann echt helfen, aktiv das Klima zu schützen. Mit einem Wechsel kannst du nämlich etwa 0,6 Tonnen CO2 pro Jahr und Person sparen. Die Berechnungen basieren auf einem 4-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.500 Kilowattstunden. Unser 6. und letzter Tipp: weniger Fleisch essen und Milch trinken. Fleisch und Milch haben laut einer Studie nämlich den größten Einfluss auf den Planeten. Wenn du also weniger Fleisch isst und weniger Milchprodukte konsumierst, trägt auch das zum Klimaschutz bei. Und das ganz aktiv, denn jeder Deutsche verursacht damit mehr als 560 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Jahr. Ein Vegetarier kann diese Emissionen halbieren und bei einem Veganer kommt man im Jahr sogar nur noch auf 75 Kilogramm. Ersparnis sind immerhin 0,5 Tonnen, was ich ziemlich viel finde. Mehr Klimaschutzmaßnahmen gibt es außerdem auch noch in unserem Utopia-Buch. In meiner Reise nach Utopia gibt es in 52 Themenwochen nachhaltige Infos und Tipps vom minimalistischen Kleiderschrank bis hin zum plastikarmen Badezimmer. Alle entsprechenden Links zur Folge, zur Frage der Woche und zu allen anderen Dingen findet ihr wie immer natürlich in unseren Shownotes. So, das war's jetzt aber mit der heutigen Folge. Bevor ihr endgültig abschaltet, abonniert doch bitte noch schnell den Podcast in eurer Podcast-App. Dann könnt ihr euch ganz einfach im Archiv umschauen, worüber wir in den vergangenen Episoden so gesprochen haben. Das ist nämlich echt schon eine ganze Menge. Außerdem verpasst ihr nie eine neue Folge. Und falls ihr Wunschthemen, Vorschläge oder Fragen habt, auch Kritik, dann schreibt uns gerne eine Mail an redaktion@utopia.de mit dem Betreff Podcast. Wir lesen wirklich alle eure Mails und Nachrichten, auch wenn wir aus Zeitgründen nicht immer antworten. Daher schon mal vielen Dank für euren Input und eure kreativen Ideen. Bis bald!
Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.